das erste krasse Feedback, was mir im Kopf geblieben ist, ist da, hat eine junge Dame, die hatte vor, sich selbst umzubringen, und die hat mir geschrieben, die ist auf das Buch gestoßen, hat das ausgefüllt 2 Wochen und hat dadurch entschieden, weil sie gesehen hat, was sie noch Gutes in ihrem Leben hat, sich nicht umzubringen, obwohl das schon ein fester Entschluss war. Und das war für mich so, also da war so, okay, wenn ich so einen Impact haben kann mit dem Buch, dann ist das jetzt das, was ich mache.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast, meinem Podcast mit Geschichten über persönliche Entwicklung, Selbstliebe und Inspiration zu mehr Zufriedenheit und innerem Glow. Mein Name ist Miriam Jax, ich bin Unternehmerin, Gründerin von Jax Beautyline, ehemalige Make-up-Artistin und Mama von 2 Kindern. Über sehr viele Jahre und viel Arbeit an mir selbst habe ich es geschafft, viele meiner negativen Glaubenssätze über Leben und Arbeit abzulegen und in positive umzuwandeln. Mit dem Glowcast und meinen wundervollen Gästen hoffe ich, euch Inspiration für eure persönliche Entwicklung geben zu können und dabei vielleicht auch noch das ein oder andere selbst für mich mitzunehmen. In der heutigen Folge habe ich den Gründer Dominik Spenz zu Gast. Er ist der Herausgeber von dem sehr bekannten 6-Minuten-Tagebuch oder 6-Minuten-Journal, wie auch immer ihr es kennt. Vielleicht kennt ihr es auch noch nicht. Vielleicht wollt ihr euch in Zukunft auch mit dem Thema Journaling mehr befassen, denn zumindest in meinem Leben hat es unfassbar viel bewirkt, indem ich mich einfach schon alleine morgens mit 3 Dingen befasst habe, für die ich dankbar bin. Oder auch mir zum Beispiel einen klaren Fokus für den Tag gesetzt habe. Wie möchte ich sein? Wie möchte ich mich fühlen? Und so weiter und so fort. Alles das findet ihr im 6-Minuten-Tagebuch. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch eine sehr krasse Story, die ich nur so ansatzweise kannte, von der Dominik gleich erzählt, und wie es dazu kam, dass er das 6-Minuten-Tagebuch ins Leben gerufen hat. Mittlerweile gibt es aber nicht nur das 6-Minuten-Tagebuch, sondern auch noch einige andere Journals. Ich habe mir zuletzt jetzt zum Beispiel das Erfolgsjournal bestellt, weil es da ganz stark um Werte und Fokus und so weiter geht. Es gibt auch etwas für die Kinder, aber hört selbst, hier ist die Folge, ganz viel Freude damit. Hallo lieber Dominik, wie schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ich würde dich sehr gerne zum Beginn unserer Aufnahme einmal fragen, ob du uns einmal so deine Geschichte verraten kannst. Also wie kam es dazu, dass du das 6-Minuten-Tagebuch rausgebracht hast? Was ist die Geschichte dazu?
Ich fange mal einfach an bei der ersten Zeit, wo man überhaupt sich irgendwie reflektieren kann. Das ist ja irgendwie so mit 12 oder so halbwegs der Fall. Also mein Leben war so mit 12 eigentlich nur Basketball. Das war einfach für die nächsten 6, 7 Jahre war das komplett mein Leben, so mein Leben, dass meine Mutter sich immer schon Sorgen gemacht hat, will ich nicht mal mich mit Frauen treffen oder so, oder interessierst du dich gar nicht für Frauen und so. Das war die große Sorge von allen, weil ich nur Basketball gemacht habe und mich auch für Schule gar nicht interessiert habe, bis zur 10. Klasse oder so. Ich habe wirklich die ganze Zeit NBA, was die bekannteste Liga ist für Basketball, aufgenommen, bin da nachts um 3 Uhr nachts aufgestanden, und das war im Prinzip mein Leben. Der ganze Fokus meines Lebens. Spiele am Wochenende, wir hatten auch einen Sportpark, das war so ein Park, wo du Basketball spielen konntest, da hat sich alles dumm gedreht. Und dann habe ich mit 18 einen Kreuzbandriss gehabt damals, der wurde falsch operiert auch, und danach ging es eigentlich nie wieder zurück zum Basketball. Und was ich aber auch immer schon als Variable hatte neben Basketball, war Lesen. Also ich war immer eher jemand, der in Bücher zurückgezogen war. Einfach, ich weiß nicht, ob du diese Was-ist-was-Bücher kennst? Die gibt's
natürlich,
auch heute
noch. Hat mein Sohn noch hier unten tonnenweise stehen.
Die gibt's auch immer noch, cool. Ich habe damals 4 oder 5 Was-ist-was-Bücher zu Weihnachten bekommen. Ich habe geweint vor Freude, weil ich mich so gefreut habe darüber. Und hatte immer Was-ist-was-Bücher mit. Und auch immer überall, wo wir waren, hatte ich einfach Bücher mit. Das war immer schon so meine Welt. Also einmal Bücher und einmal mehr oder weniger Basketball. Basketball brach dann weg, so ungefähr, als ich 18 war. Und dann war mehr oder weniger so ein bisschen Identitätskrise. Was soll ich machen? Wo soll ich hin? Und dann habe ich irgendwie, ich kann dir gar nicht so genau erzählen, wie, so die Identität vom Investmentbanker angenommen damals. Da kamen duale Studiengänge, kamen gerade ganz frisch auf. Und irgendwie haben mir alle nachgesagt, ich habe tolle Karrierechancen und keine Ahnung was. Und habe dann mich für duale Studiengänge beworben und bin dann bei der Postbank gelandet für ein Jahr, so den dualen Studiengang, wo ich von Montag bis Mittwoch in der Bank gearbeitet habe und dann Donnerstag bis Samstag studiert habe sozusagen, wirklich von morgens bis abends, und das war dann total mein Leben. Ich hatte auch noch einen Wendepunkt, den muss ich noch mal ganz kurz zurück. Bis zur 10. Klasse habe ich mich eigentlich gar nicht so richtig für Schule und Schulnoten und so weiter interessiert. Und hatte ich einfach so einen Punkt, wo meine Geschichtslehrerin damals zu mir gesagt hat, oder zu meiner Freundin gesagt hat, die auch in meiner Klasse damals war, meine erste große Liebe, wo sie gesagt hat, Dominik wird sein Abitur wahrscheinlich nicht schaffen. Mhm. Und ich war der Einzige in der ganzen Klasse, über den sie das gesagt hat. Und das war richtig so, das hat mich richtig motiviert einfach damals. Und dann habe ich gedacht, okay, der zeige ich es jetzt. Ich bin quasi in dem Jahr, bin ich fast sitzen geblieben. In dem Jahr danach hatte ich irgendwie einen Schnitt von 1,3 oder so. Und bin dann aber auch dabei geblieben, dass ich so einen gewissen Ehrgeiz aufrechterhalten konnte. Und das, was durch Basketball weggebrochen ist, auch einfach woanders hin ventilieren konnte. In diese dualen Studiengänge, aber auch in Schulleistungen. Einfach alles sehr leistungsorientiert damals. Hab das dann gemacht ein Jahr lang bei der Postbank auch. Und ja, das war gar nicht meins. Also das war einfach, ich war reingepresst in irgendeinen fremden Lebenslauf. Die Leute da waren einfach nicht meins. Ich hätte auch wahrscheinlich, wenn ich nicht Abstand davon gehabt hätte, das noch länger gemacht. Aber nach ziemlich genau einem Jahr hatte ich 2 Wochen Urlaub. Und in diesen 2 Wochen habe ich einfach entschieden, aus dem Nichts, ich breche das ab. Also obwohl da Geld rein investiert wurde und so weiter, ich breche das einfach ab, ich mache das nicht. Kündige meine Wohnung und so weiter und habe damit aufgehört. Weil das überhaupt nicht mit meinen Werten in Verbindung war. Das, was man auch in der Bank machen musste, es werden ja teilweise Boni gezahlt für Handlungen, mit denen ich gar nicht konform war. Ich konnte das damals nicht so ausdrücken, wie ich es jetzt ausdrücken konnte, aber mir war auf jeden Fall klar, irgendwas strebt sich da in mir gegen diese ganze Laufbahn. Hab dann nicht so die schlauesten Entscheidungen getroffen, sondern bin weiterhin BWLer geblieben und hab einen Bachelor gemacht in Paderborn, in meiner Heimatstadt, bin quasi wieder zurück zu Mami, wenn man so sagen kann. Das war mir die ganze Zeit klar, dass das mein Auffangfenster ist. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn man zu Hause lebt. Und bin dann, jetzt gehe ich mal ein bisschen schneller voran, hab immer nebenbei irgendwie gejobbt in irgendeiner Weise, war Tutor und studentische Aushilfskraft und bin dann an einem Punkt gewesen, wo ich mir gedacht habe, ich brauche irgendwie was ganz anderes. Irgendwie wusste ich, das ist es nicht so richtig, was ich mache. Ich wusste aber auch nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich gedacht, ich will ein Auslandssemester machen, irgendwo ganz anders einfach. Also wo die Kultur anders ist. Ich war im Bachelor in Barcelona und ich hatte dann das Gefühl, ich muss ganz woanders hin und bin dann nach Thailand. Weil
wie alt warst du da?
Da war ich 25. Oder 26. Mhm. Bin dann nach Thailand und war ein halbes Jahr da und habe gedacht, okay, ich muss noch mal was dranhängen. Hab dann nochmal BAföG für ein zweites Semester bekommen im Master und bin dann nochmal nach Thailand sozusagen zurück. Also ich war einen Monat in Paderborn und bin dann wieder nach Thailand. Und dann war es am Ende von dem Thailand-Besuch so, dass alle zu mir meinten, mach doch mal eine Reise alleine. Du warst immer so mit allen möglichen Leuten zusammen. Reiß doch mal alleine. Das musst du mal machen, um dich kennenzulernen, um neue Erfahrungen zu machen. Und ich habe das einfach aufgenommen, diese Ratschläge. Mhm. Hab dann eine Reise alleine gemacht, war in Vietnam, hat mir irgendwie nicht so gefallen und bin dann von Vietnam nach Kambodscha, bin dann da gerade frisch angekommen und habe dann jemanden kennengelernt in dem Hostel, wo ich eigentlich rein wollte und der meinte zu mir, ey, willst du vielleicht mit mir zusammen zu einer Aussichtsplattform fahren? Und dann hat er mir die gesagt und das war genau die, wo ich eigentlich auch hinfahren wollte. Dann sind wir quasi zusammen dahin gefahren zu der Aussichtsplattform. Er hatte mir noch erzählt, dass er irgendwie am Tag davor Stress hatte mit irgendwie einer Frau und total traurig ist, weil er dachte, das wäre irgendwie seine Frau und die ist aber mit einem anderen und so weiter. Also er war auf jeden Fall in einem aufgelösten Zustand irgendwie. Und dann sind wir gefahren einfach und waren schon so in der Pampa drin quasi. Und irgendwann meinte er zu mir, ey, du fährst schneller als ich, fahr doch mal du vor. Und ich bin dann quasi vorgefahren, bin auf so eine Kreuzung hin. Kreuzung kann man es gar nicht richtig nennen. Das war einfach so ein Loch, so ein mehr oder weniger so ein Sumpfloch, wo du anhalten musstest, ungefähr so mit 70 km/h. Und er ist dann an mir vorbeigerast. Und ich weiß nicht, ob du diese Klappen kennst, die man so auf Rollern hinten aufklappen kann, wo sich quasi Leute draufsetzen kann. Mhm. Und er ist quasi mit dieser Klappe an meinem Bein vorbei, hat quasi meine ganze untere Wade aufgerissen und dann war da einfach ein riesiges Loch drin. Ich bin durch die Luft geflogen mehrfach und habe mich dann irgendwie überschlagen, hatte 3 Gehirnerschütterungen und überall Schrammen am Körper. Mein ganzes Bein war halt aufgelegt, also wirklich aufgelegt von ungefähr so einem Bereich von 15 Zentimetern, der frei war und ich konnte quasi an meiner Wade wirklich den Knochen sehen und auch die große Arterie, die das alles hat, gespritzt und es war total verrückt. Der Kollege, den ich dann kennengelernt habe, hat sich das angeguckt, total schockiert und ist dann weitergefahren. Also hat Fahrerflucht begangen quasi einfach aus Schock oder irgendwas.
Wow, der hat dich da komplett alleine liegen lassen?
Genau, der hat mich da alleine liegen lassen. Ich lag dann auch erstmal komplett alleine und ich war quasi gelähmt vom Bauchnabel abwärts, also ich konnte mich nicht bewegen. Hab auch erstmal einfach durch Schock gar nichts gespürt. Ich hatte zum Glück einen Helm, sonst hätte ich es nicht überlebt. Und dann kam mit der Zeit Einheimische, die dann irgendwie mich aufgenommen haben oder so. Man darf man nicht vergessen, Kambodscha war der Ort. In Kambodscha waren 20 Jahre vorher war da noch Völkermord. Da wurden irgendwie 2 Millionen Leute in die Hauptstadt beordert und umgebracht. Und für Tourismus hat sich das Land erst relativ spät geöffnet. Und die haben da noch nicht so eine positive Einstellung gegenüber Touristen. Und da hat mir einfach auch keiner geholfen. Ich lag da einfach und ich weiß nicht wie lange, eine halbe Stunde oder sowas. Irgendwann kamen Polizisten an und ich hatte in meinem Roller auch viel Geld drin. Hab denen gesagt, ey, hier, ich gebe euch Geld und so. Der hat mit seinem Walkie-Talkie telefoniert und ist wieder abgehauen. Und ich lag dann quasi einfach da und dann haben sich einfach mehrere Leute um mich herum angesammelt. Ich glaube, da waren zwischenzeitlich irgendwie 15 Leute oder so, die haben mich aufgenommen, haben gesprochen.
Aber es hat dir niemand geholfen?
Niemand hat mir geholfen. Ich bin angefangen, die zu beleidigen. Ich habe alle Register gezogen. Ich habe rumgeschrien. Ich habe denen allen gesagt, dass ich Geld habe. Ich weiß nicht, ob die so schlecht Englisch verstanden haben, weil Englisch gesprochen hat keiner da, auch nicht der Polizist, auch nicht mal irgendwie Hello oder irgendwas. Und dann irgendwann, ich kann das Zeitfenster gar nicht benennen, haben mich auch so Fliegen über der Wunde gesammelt, weil da war es irgendwie 40, 42 Grad oder so. Das war halt mitten im Dschungel. Und ich für mich habe schon so die ersten Gedanken gehabt, dass okay, das kann jetzt sein, das war's jetzt einfach. Deswegen habe ich einfach rumgeschrien wie so ein Verrückter, wie am Spieß, meine letzte Energie da irgendwie für aufgewendet, dass mich da jemand rettet oder so. Und dann irgendwann kam von hinten so ein Griff, hey, I'm Duck. Und auf Englisch hat er, also auf Deutsch übersetzt, hat er quasi gesagt, ey, guck nicht auf deine Wunde, ich bin Sanitäter, hat da so ein dreckiges Tuch draufgeschmissen, aber er hat mir das später erzählt, ich habe es gar nicht so in dem Moment wahrgenommen. Ich bin immer wieder in Ohnmacht gefallen von dem Anblick und von dem Blutverlust sozusagen. Und er hat das quasi geschlossen, hat gesagt, guck nach oben, damit du nicht die ganze Zeit in Ohnmacht fällst. Hab mich dann in so ein Tuk-Tuk rein gepackt. Ich habe damals irgendwie 13, 14 Kilo mehr als jetzt gewogen, also irgendwie 86 Kilo oder so kann man nicht so alleine bewegen. Da haben ihm 2 Mädels geholfen und die haben mich dann, weil ich einfach zu schwer war und auch gelähmt war, das wussten die auch nicht in dem Moment, haben mich aufs Tuk-Tuk drauf und haben mich fallen lassen und ich bin dann quasi mit meinem ganzen Rücken über dieses Metallding vom Tuk-Tuk und mein ganzer Rücken hat sich blutig aufgerissen. Und das hat halt richtig wehgetan, weil da war ich nicht gelähmt und der untere Teil war gelähmt. Es war einfach.
Okay, Dominik, mit der Story habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Ich bin gerade so, okay, crazy. Was ist dann passiert? Also haben die dich letztendlich in irgendein Krankenhaus gebracht und wurde dir dann richtig geholfen? Oder, also ich meine, du sitzt ja hier.
Ja, ich bin dann einfach ins Krankenhaus gefahren worden und dann haben sie erstmal gesagt, die können mich nicht behandeln, weil die hatten keine Bestätigung von der Versicherung, dass ich behandelt werden kann. Du brauchst irgendwie eine Versicherungsnummer und war halt mitten im Nirgendwo, Kampot, heißt der Ort in Kambodscha. Und die haben dann gesagt, nee, wir können dich nicht behandeln. Wir warten jetzt, wir lassen dich noch eine halbe Stunde hier, sonst müssen wir dich irgendwie hier ins Zimmer geben und kriegst auch keine Schmerztabletten oder sonst was. Und dann musste ich total, also mir war total schlecht, musste ich quasi in so einen Nebenraum und ich musste dann mich bei der Postbank einloggen und irgendwo diesen Beleg finden, wo diese Nummer stand. Und ich habe wirklich, um mich bei der Postbank einzuloggen, das hat in meiner Wahrnehmung eine Stunde gedauert, weil das Internet ging einfach nicht. Ich kannte den PIN, aber immer wieder hat es nicht sich hochgeladen, bis ich diese PDF bekommen habe. Das heißt, ich habe mich die ganze Zeit übergeben und war dann in meiner eigenen Kotze da drin, mehr oder weniger. Und irgendwann kam dieser PIN, habe ich den gegeben, meine Eltern haben den weitergegeben und dann haben sie mich behandelt. Dann war es aber auch so, dass mich da in dem Krankenhaus niemand behandeln konnte direkt, weil diese Wunde konnte nicht abgedeckt werden. Das war einfach eine zu große Verletzung. Dafür war das Krankenhaus zu klein. Da musste jemand mit dem Helikopter aus Phnom Penh, also der Hauptstadt, angeflogen kommen, nur um die Wunde auch zu schließen. Das heißt, nur um das ganze Fleisch, was darunter war, zu schließen und erstmal gar nichts zu machen. Dann lag ich da quasi eine Woche, wurde mit Morphium zugedröhnt, habe auch echt wenig Erinnerungen daran. Ich musste immer in so einen Sonnenraum, wo quasi wirklich 45 Grad war. Ich war komplett in der Sonne und war jedes Mal total am Schützen, wenn ich mit meinen Eltern oder sonst wem telefoniert habe. Bin dann, jetzt werde ich mal ein bisschen schneller, dann bin ich nach Deutschland geflogen und da dachten wir eigentlich alle, das ist jetzt ruckzuck, das wird jetzt behandelt und das funktioniert alles schnell. Und meine Eltern haben sich gewundert, dass ich gar nicht nach Hause gekommen bin, sondern direkt ins Krankenhaus. Und dann hatte ich im Krankenhaus über eine Periode von 4 Monate 12 Operationen. Und nach den ersten Operationen war es immer wieder dasselbe geschehen. Die haben versucht, um die Wunde zu schließen, Haut zu nehmen von einer anderen Stelle von meinem Körper, um das quasi zu schließen. Und jedes Mal danach war es so, dass die Haut nicht angenommen wurde, weil irgendwelche Bakterien das abgewehrt haben. Das heißt, irgendwann so nach OP 4 oder 5 hieß es, kann sein, dass du dein Bein verlierst.
Wow.
Und das war für mich so, als ich das zum ersten Mal gecheckt habe, war so, ich bin nun mal so ein relativ robuster, resilienter Mensch. Aber das war so, da bin ich einfach gebrochen erstmal so für ein paar Tage oder Wochen auch. Und dann kam noch dazu, dass zu dem Zeitpunkt mein Onkel gestorben ist, mein Opa gestorben ist, also zwei der wichtigsten sechs Menschen in meinem Leben überhaupt. Ich hatte so einen Ring, wo die sechs wichtigsten Menschen in meinem Leben eingraviert waren. Zwei davon sind gestorben. Meine Oma kam dann zu mir, die hatte 12 Kilo abgenommen, weil sie dachte, sie verliert mich auch noch. Und das war dann für mich irgendwie so der Punkt, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie hier raus. Ich kann jetzt hier nicht in Selbstmitleid versinken oder so. Ich muss mich da irgendwie rausholen. Ich helfe hier keinem damit, in Selbstmitleid zu versinken. Das Problem war dann noch, ich hatte einen Entzug, also einen wirklichen Entzug. Die wenigen Leute, die jetzt zuhören und jemanden kennen oder es selbst erlebt haben, ich habe ganz viel Oxytocin bekommen, aber auch Morphium und der Entzug davon ist echt krass. Also der Entzug ist fast schlimmer als alles, was du vorher erlebst. Und in Deutschland haben die halt gewisse Maximaldosen, die sie mir gar nicht geben konnten. Und deswegen war dieser Entzug wirklich schlimm und mir ging es richtig scheiße, zusammen mit dieser Nachricht, die ich dann noch bekommen habe. Und dann bin ich einfach angefangen zu googeln. Mentales Loch, Psychologie, was hilft, wenn es mir schlecht geht und so ganz rudimentäre Sachen. Bin dann auf YouTube-Videos gestoßen von Martin Seligmann damals, dem Gründer der positiven Psychologie und ja, so Worte wie Dankbarkeit, das war für mich alles damals so Oma-Weisheiten, die stehen irgendwo auf Kalendersprüchen oder so, aber das war für mich alles Huhu und Wischiwaschi und Shishi, aber bloß nicht Wissenschaft. Bin halt ein sehr rationaler Mensch, auch einfach BWLer gewesen. Und für mich war damals ganz neu, dass da Wissenschaft hinter ist, hinter all diesen Sachen. Dass es Studien gibt, die du lesen kannst, wo 150 Probanden das getestet haben und dann war das und das der Effekt davon. Und was bei mir dann damals herausstach, war dieses Thema Dankbarkeit. Das war das allererste, wo ich reingegangen bin. Und das zweite Thema war anderen Gutes tun. Das waren so die beiden Sachen. Ich habe eine Studie gelesen damals, dass es, wenn man anderen Gutes tut, einem mehr und langfristigeren Glückseffekt gibt, als wenn man sich selbst was Gutes tut. Und ich habe die beiden Sachen einfach probiert. Das war quasi der Anfang des Buches. Ich habe mir diese beiden Fragen aufgeschrieben. Ich bin dankbar oder wofür bin ich dankbar? Und was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Mhm. Und da hat sich auf einmal alles geändert im Krankenhaus. Also ich habe es erstmal gar nicht selber gemerkt, sondern meine Eltern oder Leute, die mich besucht haben, waren so, oh, was gibt's für gute Nachrichten? Und ich war mal so, keine gute Nachricht, wie kommt ihr darauf? Und meine Einstellung war einfach anders. Mhm. Ich habe viel mehr gelacht. Ich war viel entspannter mit der ganzen Situation. Ich war irgendwie auch konform damit, wenn ich das Bein verliere, dann verliere ich es. Und das kam irgendwie alles so als Konsequenz von diesen beiden Fragen. Im Nachhinein hört sich das immer komisch an, das zu erzählen, aber es war einfach so. Und es haben sich einfach ganz viele Dinge da geändert. Ich war dankbar dafür, wie nett die Leute zu mir im Krankenhaus waren. Die Frauen, die mir da das Essen gebracht haben, haben voll oft mit mir über irgendwelche Sachen gesprochen. Und dann gab es eine Putzfrau, die hat mir irgendwie so ein afrikanisches Essen mit Bananen gebracht. Und habe ich mit der auch geredet und versucht, der auch irgendwas zurückzugeben. Aber auch irgendwie mir aufgeschrieben, dass ich dankbar für sie bin. Und da waren so ganz viele Kreisläufe, die dann in Gang gesetzt wurden, wo sich dann mein ganzer Fokus auch geschiftet hat. Und da habe ich halt schon gemerkt, okay, wenn da solche simplen Fragen bei mir so viel verändern können, dann wird es so viele Leute geben, wo das auch für so ist. Mhm. Das war so der eine Prozess. Und der andere Prozess war, dass ich einfach versucht habe, okay, jetzt habe ich irgendwie, öffnet das mir auch so ein bisschen Raum, mich selbst besser kennenzulernen. Weil mir war die ganze Zeit klar, dass dieser Pfad, den ich da vorher gemacht habe, nicht mein Pfad ist. Aber ich wusste auch nicht, wie kann ich gucken, was mein Pfad ist. Und dann bin ich einfach ganz viel angefangen, mir Fragen zu stellen. Was will ich überhaupt? Was sind meine Prioritäten? Was sind meine Werte? Was sind meine Stärken? Aber auch täglich bestimmte Fragen zu stellen, hat mir dann irgendwie ich habe meine Masterarbeit auch zu der Zeit geschrieben. Mhm. Und dann war einfach ein Punkt, wo ich einfach Masterarbeit gar nicht mehr gemacht habe und nur noch über positive Psychologie gelesen habe und mir Podcast-Interviews angehört habe. Damals war Podcast noch ganz frisch, YouTube-Videos und dann war das auf einmal mein Alltag. Ich war wirklich den ganzen Tag am Laptop und das war wie so ein Vollzeitjob. Ich war einfach nur die ganze Zeit am irgendwelche
und
Sachen.
Und warst du dann noch im Krankenhaus?
Ich war im Krankenhaus. Ich war 4,5 Monate insgesamt im Krankenhaus. Mhm. Und also bis die 12. Operation dann letztlich erfolgreich war. Aber da war ich im Krankenhaus und auch in der Zeit war ich schon in einem Dreierzimmer und teilweise in einem Viererzimmer. Und bin einfach voll rein in diese Themen. Mhm. Und da ist einfach das raus entstanden, was dann das 6-Minuten-Tagebuch letztlich geworden ist. Also dann ist die Idee entstanden, morgens einen Teil auszufüllen, direkt nachdem man aufsteht, um sich einfach positiv zu primen und einen positiven Tagesstart zu haben. Das hat für mich nochmal voll den Unterschied gemacht, weil vorher habe ich es immer abends ausgefüllt. Dann kam die Idee aber auch einen anderen Teil abends auszufüllen, weil es mich für den Schlaf beeinflusst. Und da kamen so viele konzeptuelle Ideen aufeinander, dass da einfach ein Konzept entstanden ist, was ich richtig geil fand. Dann habe ich das anderen Leuten gezeigt und alle anderen fanden es auch irgendwie spannend und fanden die Energie von mir spannend. Und dann war das irgendwie so, auf einmal habe ich mich da irgendwie gefunden, wie ich was entwickeln wollte, was ich da außen geben wollte. Ich habe dann die Bachelorarbeit letztlich gemacht. Muss man auch mal erzählen, um die Erzählung vollständig zu machen. Habe mich auch für Jobs wirklich beworben bei größeren Unternehmen, habe auch ein paar Zusagen bekommen, aber habe mich dann letztlich entschieden, das einfach nicht zu machen und zu versuchen, dieses Buch zu veröffentlichen. Und ja, da hat noch jemand für den ersten Druck investiert. Ich hatte gar kein Geld auch zu dem Zeitpunkt damals, muss man auch dazu sagen. Hab das Buch gedruckt dann. Das war damals auch noch die Zeit. Jetzt weiß jeder, wie man ein Buch druckt. Damals war das, gab's nur Print on Demand. Also du konntest quasi ein Buch drucken und dann wurde es genau in dem Moment gedruckt, aber dann hast du auch irgendwie nur 10 Cent pro Buch bekommen oder so. Also da hättest du ja Millionen Bücher verkaufen müssen, um überhaupt davon irgendwie leben zu können. Und meine Vision war damals so, okay, ich mache ein Buch und wenn ich mit einem Buch einen 450-Euro-Job verdiene oder vielleicht sogar für 600 Euro oder so, muss ich 3 oder 4 Bücher machen und dann kann ich ein halbes Jahr da leben und so richtig dieses Autorenleben. Das war mein Traum. Also halbes Jahr Manila, halbes Jahr Tokio, halbes Jahr Bangkok und so. Das war so die große Vision, die ich hatte, mehr oder weniger. Und dann kam das Buch raus. Ich weiß noch ganz genau, an meinem Geburtstag damals haben wir 37 Bücher verkauft und ich war super stolz. Ich habe mich
gefühlt. An deinem 26. Geburtstag,
ja,
oder?
Ja. Ah, ja. Und ich habe mich gefühlt wie the king of the world, wirklich damals. Das meinen Eltern erzählt, ja, das ist über um mich gejuckt. Die waren nur so, wann machst du dein normales Zeug endlich mal wieder? Eigentlich hat es niemand gejuckt und niemand interessiert, aber ich war einfach so, ich bin so die ganze Zeit durch die Gegend, habe gedacht, wow, die füllen das aus und die erleben das Gleiche, was ich erlebe. Und dann kam so relativ schnell auch Feedback von Leuten, wo ich gemerkt habe, da ist eine Wirksamkeit. Ich habe vorher halt Praktikum in der Wirtschaftsprüfung gemacht oder in der Bank oder so. Da drehst du mal hier und da eine Zahl oder so, aber da hast du nicht wirklich eine Wirksamkeit, die du spürst. Und das erste krasse Feedback, was mir im Kopf geblieben ist, ist da, hat eine junge Dame, die hatte vor, sich selbst umzubringen und die hat mir geschrieben, die ist auf das Buch gestoßen, hat das ausgefüllt 2 Wochen und hat dadurch entschieden, weil sie gesehen hat, was sie noch Gutes in ihrem Leben hat, sich nicht umzubringen, obwohl das schon ein fester Entschluss war. Und das war für mich so, puh, also da war so, okay, wenn ich so einen Impact haben kann mit dem Buch, dann ist das jetzt das, was ich mache. Und dann, ja, the rest ist so ein bisschen History. Dann kamen weitere Bücher danach, dann kam irgendwie ungewollt noch ein Unternehmen. Meine erste Mitarbeiterin wurde meine Frau, mit der wir dann auch entschieden haben, daraus ein Unternehmen zu machen. Auch die Mutter meines Sohnes und der ganze Rest hat dann irgendwie eine Eigendynamik angenommen. Dann kam irgendwie ein koreanischer Verlag auf mich zu, der das Buch übersetzen wollte. Ich dachte erstmal, das wäre eine Fake-Geschichte. Die haben sich dann tatsächlich die Rechte an dem Buch gekauft. Dann kam der Rowohlt Verlag auf mich zu, um das in den lokalen Buchhandel sozusagen zu bringen. Und mittlerweile ist es auch irgendwie in 22 Sprachen übersetzt und so weiter. Wow. Ja, der Rest war dann irgendwie Eigendynamik.
Wow. Jetzt hast du uns noch nicht verraten, wie alt du jetzt bist. Also wir können uns noch nicht vorstellen, Mitte wie lange das her ist. Mitte 30, ja. Also du bist 35. Ja. Also das heißt, es ist schon ein paar Jahre her. Was hat sich denn seitdem in deinem Leben verändert? Weil wir haben ja im Vorgespräch auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass du hast ja sehr viel Gutes in sehr vielen Leben bewirkt. Mhm. Aber diese Geschichte von dem 6-Minuten-Tagebuch, was ja wirklich wahnsinnig erfolgreich ist, hat ja auch so seine Höhen und Tiefen, ne, so in deinem eigenen Leben gehabt. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen noch davon erzählen, weil wir hatten ja auch vorhin gesagt, ne, so mittlerweile, boah, es ist so leicht, irgendwie ein Buch rauszubringen und das macht ja jeder und ja. Ne, das ist so, was steckt so wirklich dahinter? Ich unterbreche ganz kurz diese Folge für ein tolles Angebot. Als Neukundin von Jack's Beautyline erhaltet ihr mit dem Code GLOWCAST10 bei eurem ersten Einkauf bei Jack's Beautyline 10% Rabatt auf alle Produkte. Ausgenommen davon sind nur Sets und bereits rabattierte Produkte. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge.
Boah, das ist eine große Frage. Es sind doch in verschiedenen Stadien ganz verschiedene Antworten.
Weil du hattest eingangs zu mir gesagt, eigentlich war es ja niemals so richtig für dich als so ein großes Unternehmen gedacht. Ne? Du hast ja da im Krankenhaus quasi ja dich eigentlich damit selber geheilt und hast dir dann gedacht, okay, wie kann ich damit auch anderen Gutes tun?
Ja.
Was ist denn dann passiert? Also warum ist es dann so erfolgreich geworden, dass du gesagt hast, okay, jetzt müssen Mitarbeiter eingestellt werden und so weiter?
Also erstmal fing es ganz simpel an, als das Buch rauskam. Ich brauchte einfach für Amazon Bilder, die bearbeitet werden müssen und dafür brauchte ich eine Grafikerin. Und ich brauchte für den Satz von dem Buch, also quasi auch für den grafischen Part, brauchte ich auch einfach Aushilfe. Und das wurde einfach bezahlt. Das waren Dinge, die notwendig waren. Aber dann kamen halt Ideen dazu wie, okay, welche Marke steht denn überhaupt vielleicht dahinter? Und was brauchen wir denn überhaupt noch alles? Also weil damals war die Idee, okay, nur ein Buch und meine Idee war, jetzt das zweite Buch heißt irgendwie Aurora Planer oder sowas. Und diese Idee, daraus einen ganzen 6-Minuten-Kosmos zu machen, kam mir damals gar nicht. Also das war überhaupt nicht die Grundidee. Ich hatte auch keine große Vision damals, ehrlich gesagt, dahinter. Es war immer nur, ich mache das nächste Buch und mache so gut, wie ich kann. Und habe immer nur einen Mitarbeiter eingestellt, dann wieder einen Mitarbeiter eingestellt. Dann bin ich irgendwie nach Berlin gezogen. Und dann ist das irgendwie so ein Hippie-Haufen einfach geworden. Also ich habe quasi, man durfte das Wort Gewinn bei uns nicht benutzen, man durfte nicht Umsatz sagen, weil mein Glaubenssatz war, das ist alles irgendwie schlecht, weil das habe ich halt in meiner Corporate-Welt irgendwie gelernt, dass das nicht so gut ist und so. Und wenn du dich auf den Mehrwert fokussierst und immer nur darauf fokussierst, dass alles für den Kunden am besten ist, dann läuft schon alles und so weiter. Und das hat auch viele Jahre funktioniert auf jeden Fall. Um jetzt einen ganz großen Shift zu machen zu jetzt, zum ersten Mal, so in den letzten Monaten wirklich, ist es so, dass es nicht mehr so gut funktioniert wie vorher. Also weil viele andere Leute haben jetzt auch Journals gemacht, ganz provokativ gesagt, jeder macht irgendwie sein Journal. Viele davon sind auch gut, viele sind nicht so gut. Aber es ist halt einfach gerade so, dass es nicht mehr so ist, dass wir so ein krasser Selbstläufer sind, wie wir mal waren. Also jahrelang haben wir immer im Monat mehr verkauft, als wir im gleichen Monat des Vorjahres verkauft haben. Es ist zum ersten Mal so seit einem Jahr oder so, dass wir Monate haben, wo es nicht so ist. Und jetzt wird auch einfach klar, dass die Realität der Wirtschaft da ist. Mhm. Mitarbeiterkosten werden immer höher, Materialkosten werden immer höher, Inflation ist da und so weiter. Du musst halt ganz viel machen, um so ein Unternehmen am Leben zu halten mit 20 Menschen, die da auch arbeiten. Und ja, so langsam muss ich irgendwie die Rolle auch von einem Unternehmer annehmen und da habe ich auf jeden Fall so ein bisschen meine Issues mit auch und deswegen bricht sich bei uns auch gerade die ganze Kultur, die wir im Unternehmen haben, so ein bisschen, dass Leute, die auf diesem Hippie-Pfad sehr extrem waren und auch gar nicht so sich mit sowas wie Leistung identifiziert haben, gerade vielleicht auch nicht mehr denken, dass es der richtige Pfad für sie ist. Und das ganze Unternehmen, es ändert sich einfach gerade ganz viel. Wir ändern uns als Unternehmen, aber auch aus Notwendigkeit heraus. Einerseits aus Notwendigkeit, aber andererseits auch, weil ich das Gefühl habe, das ist der richtige Entwicklungsschritt gerade. Ja, und da tut sich einfach gerade ganz viel. Da ist Wachstumsschmerz mit verbunden. Man muss alte Menschen, viele Mitarbeiter, deswegen sage ich Hippie-Haufen, die ich auch irgendwie als Freunde gewonnen habe, die muss man loslassen. Da mischen sich gerade ganz viel Emotionen mit irgendwie Business auch irgendwie. Und da, ja, das sind ganz viele Issues. Du kannst in jeden Painpoint reingehen, den du gerade spannend findest. Aber das ist auf jeden Fall so der Umbruch, der gerade intern bei mir stattfindet, aber auch bei uns im Unternehmen, dass wir einfach das ist plakativ gesprochen, vom Hippie-Haufen zum Unternehmen einfach gerade werden müssen, weil irgendwann am Ende des Tages müssen die Zahlen auch stimmen. Mhm. Das kennt jeder, der irgendwie ein Unternehmen schon mal.
Absolut. Damals ist ja das 6-Minuten-Tagebuch eben aus deinem eigenen Need heraus entstanden. Jetzt sind ja auch weitere Bücher dazu gekommen. Mhm. Sind die auch aus dem eigenen Need heraus entstanden? Also vielleicht kannst du einmal so drauf eingehen, was ihr noch neben dem 6-Minuten-Tagebuch quasi noch oder dem 6-Minuten-Journal, da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, ja. Ne, was ist das richtige Naming? Ja. Ich habe ja hier wirklich seit sehr, sehr vielen Jahren eben auch schon darin geschrieben und es verändert sich ja auch so ein bisschen. Jetzt habe ich ja zuletzt das Erfolgsjournal oder wie heißt es genau? Ja, das 6-Minuten-Erfolgsjournal ist richtig. Wie kam das denn dazu oder was gab es noch für andere Ideen? Mhm.
Also 6-Minuten-Erfolgsjournal war im Prinzip einfach auch komplett aus eigenen Painpoints heraus. Das war damals so, das 6-Minuten-Tagebuch war ultra erfolgreich und dann, manche Leute kennen das, Second Product Syndrome ist so ein englisches Wort dafür, dass du eigentlich irgendwie dafür sorgen willst, dass du kein One-Hit-Wonder bist. Also du willst unbedingt ein zweites erfolgreiches Produkt herausbringen und ich wurde halt damals in 1000 Richtungen gedrängt. Manche Leute haben zu mir gesagt, mach eine Coaching-Ausbildung, bin ich angefangen. Die anderen Leute haben gesagt, entwickle eine App, sind wir auch angefangen. Der eine hat gesagt, mach das Buch, mach dieses Buch, mach Finanzen, mach das 6-Minuten-Tagebuch für Ernährung, mach dies und jenes. Und ich bin, glaube ich, 7 oder 8 Buchprojekte angefangen und habe teilweise auch mehrere Wochen rein investiert und nichts davon ist irgendwie kleben geblieben. Bis ich mich halt irgendwann gefragt habe, okay, für diese Problematik, die ich jetzt habe, dass ich mich eigentlich gar nicht richtig fokussieren kann, dass ich so verstreut bin, dafür muss es doch irgendwie eine Lösung geben. Mhm. Und habe dann nach irgendwelchen Planern gesucht und irgendwelchen Organisern und so weiter. Das hat mir alles nicht gefallen konzeptuell, es war alles zu komplex. Entweder war es irgendwie 30 Minuten am Tag was ausfüllen, was gar nicht meins ist, das war die Hemmschwelle zu groß. Oder es waren irgendwelche Mixe zwischen auf dem Handy was ausfüllen und dann noch auf dem Blog oder sowas, war mir alles zu viel. Habe ich gedacht, okay, da ist doch eigentlich genau das, was ich will. So ein bisschen der Mix aus Sinn und Spaß, also wieder ein neues Buch entwickeln, einen Sinn dahinter. Also ich kann für mich selber ein Problem lösen auch. Und so ist quasi das 6-Minuten-Erfolgsjournal entstanden, dass es wirklich ein Buch ist, mit dem man sich auf Tagesebene fokussieren kann, strukturieren kann sozusagen. Und es ist, muss ich auch ehrlicherweise sagen, das 6-Minuten-Tagebuch ist viel erfolgreicher als die anderen Bücher und viel bekannter. Das 6-Minuten-Erfolgsjournal ist aber das Buch, was meine Frau und ich zum Beispiel seit wann ist es rausgekommen? 4,5 Jahre mittlerweile, täglich nutzen. Das ist mein Anker im Alltag, mein Fokusanker sozusagen, ohne den ich quasi gar nicht klarkomme.
Sag doch einmal ganz kurz, wo du das gerade sagst, dass du es so jeden Tag für dich nutzt. Mhm. Was kann denn das 6-Minuten-Erfolgsjournal? Weil tatsächlich, ich habe es mir auch bestellt, genau aus diesem Punkt Fokus. Das ist für mich einfach das Schwierigste in meinem Busy-Alltag als Mama und als Unternehmerin. Und ich habe einfach immer so viele Business-Ideen und ich will am liebsten immer alles gleichzeitig machen. Und mich hat das halt eben total angesprochen. Ich habe jetzt gerade erst so angefangen, darin vorne zu lesen. Dann geht es ja auch ganz stark um Fokus und Multitasking und so weiter. Vielleicht magst du da einmal so für alle, die jetzt gerade zuhören, mal so ein bisschen erklären, was macht das 6-Minuten-Erfolgsjournal aus, aber dann auch super gerne gleich nochmal, was macht denn das 6-Minuten-Tagebuch aus?
Also der Ausgangspunkt, den wir wählen, um quasi diesen Fokus für jemanden zu gewährleisten, der sich das Buch kauft, sind Werte. Das heißt, wir haben einen Wertetest entwickelt im Buch, der auch möglichst simpel ist. Das war so ein bisschen das Problem bei den Wertetests, die es da draußen gab. Die haben meistens immer 2 Stunden gedauert oder so. Wir haben uns gedacht, da ist die Hemmschwelle zu groß. Das kann aber auch nicht 5 Minuten dauern. Das muss irgendwo dazwischen sein. Wir haben jetzt einen entwickelt, der 1/2 Stunde dauert, wo man einfach nur abkreuzt und dann über auf seine Werte kommt. Das ist quasi der Ausgangspunkt. Das heißt, du fragst dich als erstes mit simplen Fragen, was sind deine Werte? Was sind deine Kernwerte? Weil das ist... Sag dir, dass deine Werte sagen dir, was du wertvoll findest, sozusagen.
Absolut, absolut. Kann ich auch zu 100% bestätigen. Habe ich auch schon ganz oft in den Glowcasts darüber gesprochen, dass ich total nach meinen Werten handle. Und dass ich auch zum Beispiel lange Zeit gar nicht genau wusste, was sind meine Werte. Und das halt ganz, ganz, ganz viel in meinem Leben verändert hat.
Ja. Also ich glaube, das ist für jeden Gamechanger, der jetzt gerade nicht seine Top-Werte benennen kann. Da gibt es halt 2 Punkte. Es gibt einmal die Werte zu kennen, aber dann die Hierarchie zwischen den Werten ist halt das Entscheidende. Ja. Weil wenn du 5 Werte hast, sagen die meisten, die finde ich auch cool. Aber die Frage ist dann, sagen die meisten, ich weiß, welcher wichtiger ist als der andere. Bei mir ist zum Beispiel persönliche Weiterentwicklung ganz oben. Und das heißt, dass so viele andere Sachen unwichtiger sind, ist mir total unwichtig, wenn mich jemand kritisiert oder ich Feedback bekomme, weil das steht immer für meine persönliche Weiterentwicklung. Und Einfachheit ist für mich auch total der wichtige Wert. Deswegen sind einfach alle Dinge, die irgendwie komplex sind oder zu viel sind, stehen immer hinten an einfach. Und das fragst du dich quasi als erstes in dem Buch. Und von da aus entwickelst du dann Gewohnheiten, mit denen du versuchst, diese Werte zu leben. Also du pickst dir quasi einen Wert raus, wo du sagst, den will ich einfach ein bisschen mehr leben, damit es auch nicht zu viel Komplexität ist. Bei mir war es, als das Buch angefangen ist, Gesundheit war eine ganz große Story. Ich hatte mit meinem Knie riesige Probleme und habe dann einfach da ganz viele Sachen gemacht, hatte auch Armprobleme und habe da einfach Routinen entwickelt, die mich dahin geführt haben. Das ist quasi der eine Punkt, du versuchst, einen Wert mehr zu leben. Und die Tagesroutine in dem Buch bricht halt genau das herunter auf simple Weise. Du setzt dir einen Tagesfokus einmal, wo du sagst, das ist jetzt das Wichtigste heute für den Tag. Und dann schaust du halt ganz, also ein bisschen auch spielerische Weise, wir spielen dann mit so einer Kuchenanalogie. Setzt du dir dann halt noch andere Sachen, die wichtig sind, die schön sind, wenn sie passieren, aber nicht so wichtig sind wie die anderen. Das heißt, du hast eigentlich erstmal allein diese Frage, dich zu fragen, okay, was ist wertebasiert, was sind die wichtigsten Gewohnheiten, die ich haben will, die du dann immer abhakst und dann aber auch zu schauen, was ist der einzige Fokus meines Tages, womit bin ich zufrieden, wenn ich das schaffe, womit bin ich wirklich zufrieden, wenn ich das schaffe und alles andere ist erstmal unwichtig. Allein diese Frage bringt halt schon mega viel. Ja, also das kann wirklich eine Sache sein. Es ist wirklich bei mir jeden Tag eine Sache, dann bin ich erstmal zufrieden. Und die fokussiere ich auch dann und die anderen Sachen sind einfach Add-ons. Das ist quasi so Teil des Konzepts. Was uns auch noch ganz wichtig war, ist, dass man nicht nur dieses Priorisieren macht, sondern auch einen Gegenpart hat zur To-Do-Liste, die To-Relax-Liste. Wir haben ja damals versucht, den Begriff auch zu patentieren, eine Marke da anzumelden, hat nicht geklappt. Aber stehen trotzdem noch voll für den Begriff. Eine To-Relax-Liste finde ich aber deshalb so wichtig, weil du kennst es selber aus deinem Leben. Alles ist irgendwie immer wichtig. Es kommt immer noch ein neues To-Do dazu, aber die Sachen, die man machen soll, um sich zu entspannen, die bleiben immer irgendwie hinten liegen.
Total.
Und deswegen haben wir quasi extra diese To-Relax-Liste eingebracht, damit man direkt halt dafür sorgt, dass direkt einplant, dass man sich irgendwie entspannt. Und das kann alles sein. Spaziergang oder egal was, was dich irgendwie entspannt oder dir Energie gibt. Das ist ganz grob erzählt, das Konzept eigentlich.
Hier, ich habe jetzt so mal so eine Seite aufgeschlagen in dem Erfolgsjournal und da steht dann To-Do-Liste, die Sahnehaube und dann die Kirsche obendrauf. Kannst du das uns einmal erklären?
Also das Kuchenstück ist quasi der Fokus, das ist sozusagen, dass das Kuchenstück sollst du auf jeden Fall aufessen. Die Sahnehaube ist halt so, die kann drauf sein, muss aber nicht unbedingt und ja, das, was halt oben nochmal draufkommt, ist dann so der absolute Bonus. Das soll eben dem ganzen Thema To-Do einfach eine Leichtigkeit geben. Das feiert auch nicht jeder, ne? Manche Leute sagen, das ist mir zu spielerisch für To-Dos, aber wenn man sich darauf einlässt, finden es die meisten eigentlich cool. Die Idee war einfach, dass man es ein bisschen spielerischer macht. Dass man quasi nicht nur dieses, du hast eine To-Do, musst sie abhaken, sondern du hast halt Sachen, die musst du nicht unbedingt abhaken, aber wenn du die abhakst, kannst du dich noch mehr feiern.
Ja, total schön. Und vor allem finde ich auch total gut, dass ihr auch so darauf, also dass man sich wirklich hier auf eine Sache fokussiert, die man am Tag abhaken möchte. Weil wie häufig habe ich das, und das kennen die Zuhörerinnen bestimmt super gut, wie oft habe ich so einen Tag, wo ich echt abends den Computer zuklappe und da sind immer noch sehr viele ungelesene E-Mails und ich denke, was habe ich denn eigentlich heute geschafft? Ja. Also ne, so, oh Gott, schon wieder so viele ungelesene E-Mails, aber ich will jetzt irgendwie in den Feierabend gehen. Oft habe ich das auch, und ich bin damit deutlich besser geworden, seitdem ich Kinder habe. Habe ich früher gar nicht gehabt, dass man so eine Grenze hat, ne? Sondern ich habe dann auch teilweise einfach wirklich weitergearbeitet, bis alles weg war, was ultra ungesund war. Und ich glaube, dass halt eben meine Kinder mir schon sehr geholfen haben, dass ich einfach verstehe, okay, es ist jetzt egal, auch wenn ich jetzt 50 ungelesene E-Mails noch habe. Aber der Computer muss jetzt mal zugemacht werden. Aber trotzdem habe ich heute noch mit einer Kollegin drüber gesprochen, habe ich immer noch so dieses Gefühl von so, ich habe einfach nicht alles geschafft. Und das war auch mit der Grund, warum ich mir das Buch bestellt habe, weil ich das eben auch so schön finde. Und ich mache es jetzt, obwohl ich noch mit dem Buch gar nicht gestartet habe, mache ich das trotzdem jetzt auch heute Morgen einfach unter der Dusche. Es sind einfach gerade wahnsinnig viele Dinge zu tun. Worauf möchte ich mich heute fokussieren? Also was will ich heute Abend geschafft haben, wo ich sage, diese eine Sache habe ich jetzt erledigt, und mich darüber freuen? Weil ich glaube, darum geht es ja auch viel im 6-Minuten-Tagebuch, einfach das Gute zu erkennen, ne? Und sich nicht immer nur zu kritisieren für alles, was man nicht geschafft hat, ne? Vielleicht können wir deswegen auch so einen kleinen Schwenk machen zum 6-Minuten-Tagebuch. Vielleicht kannst du auch da einmal für alle, die es noch nicht, ich glaube, es kennen sehr viele, aber vielleicht trotzdem für diejenigen, die es noch nicht kennen, oder auch einfach nochmal so deine Inspiration, weil ich weiß nicht, das wievielte 6-Minuten-Tagebuch ich jetzt schon zu Hause habe. Das letzte habe ich jetzt von meiner Freundin Claudia geschenkt bekommen. Es gibt Tage, also ich habe auch vorhin erzählt, meine Tochter ist jetzt 1,5. Ich bin so dankbar, dass ich jetzt gerade so ein bisschen zurück in meine Routine komme. Aber oft kommt das Leben dazwischen. Und was ich für mich aus den 6-Minuten-Tagebüchern aber schon richtig krass rausgenommen habe, ist, dass ich einfach die Fragen schon in- und auswendig kenne. Und dass ich die machen kann, ohne dass ich jetzt in dem Buch noch wirklich schreibe. Und ich habe das dann auch so, dass ich dann merke, so, ja, okay, ein paar Tage schaffe ich das, ein paar Tage nicht, aber dann mache ich es zumindest irgendwie in Gedanken unter der Dusche oder beim Joggen oder sonst irgendwas. Vielleicht kannst du ja einfach jetzt die dir zuhören, einfach nochmal so ein bisschen Input geben, was macht es mit dir?
Ich würde kurz noch einen Punkt eingreifen, den du eben genannt hast, und dann komme ich sofort zum Buch, weil den fand ich spannend, was du mit deinen Kindern erzählt hast. Ich glaube, das ist auch nochmal, man kann es nochmal betonen, die meisten Leute denken ja, und viele Mamas denken das auch, mit denen ich gesprochen habe, meine Frau hat das auch gedacht, dass wenn du ein Kind hast, du ja noch eine weitere To-Do hast und dann kannst du dich noch weniger fokussieren und so weiter. Deswegen fand ich das so spannend, wie du es gerade erzählt hast. Mir persönlich hat es zum Beispiel auch geholfen, viel besser den Schlussstrich zu ziehen. Also ich glaube, das kann man einfach vor allen Dingen an diejenigen, die jetzt vielleicht zweifeln, ein Kind zu bekommen oder so, wo sie eigentlich den Wunsch haben. Es ist, glaube ich, nochmal eine interessante Message, einfach zu sagen, ey, ein Kind kann einfach dir beim Priorisieren auch total helfen und dich nochmal fokussierter machen und dir sogar viel eher dabei helfen, den Schlussstrich zu ziehen, wann ist Zeit für dich, wann ist Zeit für uns, wann ist Zeit für Familie, wann ist Zeit für, worauf fokussiere ich mich, anstatt jetzt zu sagen, ein Kind ist nur noch eine weitere To-Do. Deswegen fand ich das.
Absolut, absolut. Und auch, finde ich, was auch noch sehr gut zu deiner Thematik passt, es gibt niemals den nicht richtigen Zeitpunkt. Ich finde, es gibt eigentlich immer nur den richtigen Zeitpunkt für Kinder und für Familiengründung, weil ich einfach glaube, dass dieses Aufschieben, das ist ja genau das Gleiche wie mit To-Dos, ne, die man irgendwie sagt, so, oh ja, dann mache ich das jetzt morgen oder dann mache ich das nächste Woche, dann mache ich es nächstes Jahr. Ich glaube halt auch hier, mir haben meine Kinder total geholfen, strukturierter und fokussierter zu sein. Ich bin immer noch, ist immer noch eine mega Mission für mich, und es ist auch immer noch ein großes Learning. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, es gehört so ein bisschen zum Leben dazu. Ja. Wie oft kommt das Leben dazwischen, dass ich mir was vorgenommen habe, ne? Ich komme von meinem Retreat wieder und sage so, ab heute trinke ich jeden Morgen den Saft und gehe immer joggen und jetzt schreibe ich wieder jeden Tag das 6-Minuten-Tagebuch und bin voll fokussiert und keine Ahnung, dann kommt irgendwie die Krankheit von meiner Tochter wieder dazwischen oder irgendwas passiert und dann ist man so raus. Und ich glaube, dass eben genau das, ne, so sich dann auch so immer wieder ins Gedächtnis zurückzuholen, wofür man so dankbar ist, ja, und was man auch alles hat, ist so wichtig, gerade in diesen Stressmomenten.
Ja. Schöner Übergang zum Buch. Also ich fange mal beim Buch einfach an, ich stelle mir relativ oft die Frage, welche Wahrheiten sind denn im Leben da, die wichtig sind, aber die paradox sind. Und ich finde, zwei der wichtigsten Wahrheiten sind auch genau die, die jetzt da aus den beiden Krankenhausfragen entstanden sind. Die eine Wahrheit ist für mich, je mehr du dankbar bist für das, was du gerade hast, desto mehr bekommst du auch in der Zukunft, was halt total kontraintuitiv ist, weil ganz viele denken sich dann, okay, wofür soll ich jetzt dankbar sein? Ich habe gerade nichts. Aber du kannst immer in jedem Stadium dankbar sein. Und dabei soll das Buch halt helfen, mit einem ganz starken Fokus auf Dankbarkeit. Und das andere Paradoxon, was für mich eine der größten Weisheiten überhaupt des Lebens ist für mich, die hat mich auch lange gekostet, da hinzukommen, ist einfach dieses, dass wenn du, je mehr du gibst, desto mehr bekommst du auch zurück. Mhm. Und auch da ist wieder genau die gleiche Logik wie bei der Dankbarkeit. Du musst nicht viel haben, um zu geben. Du kannst ein Lächeln oder whatever, du kannst immer geben. Und diese Regel, die ist nicht so direkt, dass das du lächelst jemandem zu und dann kommst 5 Minuten später wieder zurück. Mhm. Aber wenn du das konstant machst, kommen diese Sachen einfach zurück sozusagen. Und dann, was so ein bisschen die Schlussfolgerung aus den beiden Sachen auch ist, dass alles eigentlich bei dir anfängt. Egal, dieses vom Mangel in die Fülle nennt man es ja. Oder vom Pessimismus zum Optimismus. Egal, wie man es nennen will, aber einfach, dass man die Einstellung ändert. Und egal, wo man hin will, dass es einfach anfängt bei einem selbst. Und das 6-Minuten-Tagebuch ist eigentlich so konstruiert, dass du genau ein Hilfsmittel bekommst, um bei dir selbst anzufangen und zu schauen, wo willst du überhaupt hin, aber auch wie komme ich da hin? Und ein ganz starker Fokus ist auf dieses Thema anderen was geben. Dankbarkeit ist ein Thema, was da ganz groß ist. Es ist anders als das 6-Minuten-Erfolgsjournal. Morgens 3 Minuten, abends 3 Minuten ist die Idee. Also du hast morgens eine Morgenroutine, die du ausfüllst und abends eine Abendroutine. Und mir war halt damals schon wichtig bei diesen Themen, dass das wissenschaftlich fundiert ist. Das heißt, alles, was da drin ist, diese 3 Fragen, die man sich morgens stellt und die 3 Fragen, die man sich abends stellt, sind alle wissenschaftlich fundiert. Das heißt, ich habe irgendwie geschaut, was ist die simpelste Frage, die du dir stellen kannst mit dem größtmöglichen Effekt. Mhm. Und das Buch ist ja auch schon mit etlichen Sprachen übersetzt, aber was uns auch nochmal wichtig war, dass das Buch immer in einer unabhängigen Studie einfach getestet wird. Und da wurde tatsächlich eine unabhängige Studie gemacht mit dem Buch. Vielleicht kannst du die Studie auch verlinken in den Shownotes. Damit ist es das einzige Journal weltweit gerade. Wir arbeiten auch daran, um bei unseren anderen Journals auch Studien hinterzubekommen, was eine bestätigte Wirksamkeit hat. Mhm. Das war die Leute, die das Buch benutzt haben, hatten nach 2 Wochen, hatten die weniger negative Emotionen und weniger subjektiv gefühlten Stress und hatten nach einem Monat signifikant mehr Selbstwirksamkeit, also haben das Gefühl gehabt, dass sie mit Challenges viel oder Herausforderungen viel besser umgehen konnten und haben weniger negative Emotionen gehabt quasi. Und das wurde quasi nachgewiesen mit dem Buch, wo wir jetzt mittlerweile super stolz drauf sind. Weil damals hatten wir, es kam viel Feedback, aber diese wissenschaftliche Komponente fehlte, jetzt haben wir die mittlerweile auch. Das heißt quasi, wenn du im Leben an einem Punkt bist, wo du ein bisschen mehr auf dich achten willst, wenn du dich eigentlich viel mehr kennenlernen willst und es geht in dem Buch gar nicht mehr so sehr ums strikte Organisieren. Du fragst dich auch, was kann ich am heutigen Tag machen, was deinen heutigen Tag wundervoll macht, aber es hat viel mehr den Fokus von die Energie in die richtige Richtung setzen, die Energie auf das setzen, was gut ist und den Fokus Hinzu-Prinzip nenne ich das immer gerne, den Fokus hinzu zu etwas Neuem setzen, anstatt den Fokus weg von etwas Schlechtem zu setzen. Das ist das, was man quasi mit dem 6-Minuten-Tagebuch macht.
Total schön. Und es hat wirklich eine tolle Wirkung, kann ich nur bestätigen. Jetzt hast du vorhin gerade gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass man gibt und man bekommt etwas zurück. Das ist auch absolut das, wonach ich lebe, weil ich das auch in meinem ganzen Leben schon unzählige Male so erfahren habe, wenn ich etwas gebe, also wenn ich eine gute Energie rausgebe, bekomme ich auch diese gute Energie zurück. Ja. Und ich habe jetzt am Wochenende noch mit meinem Sohn gesprochen, dem es teilweise sehr schwer fällt zu teilen, und habe ihm diese Thematik mal so ein bisschen versucht zu erklären, wie wichtig es ist, dass es da gar nicht darum geht, dass er jetzt irgendwie sein Stück Kuchen nur teilen muss, sondern einfach auch dieses Geben im Sinne von auch guten Energien, Freunden geben und so weiter. Und es ist ihm sehr schwer gefallen, das zu verstehen, weil er da dieses Prinzip noch nicht so richtig irgendwie verstanden hat. Und du hattest mir ja vorhin gesagt, dass ihr tatsächlich auch ein Journal für Kinder gemacht habt. Kommt sowas auch in diesem Journal für Kinder vor? Oder was kannst du einmal noch kurz so beschreiben, was es für eine Absicht hat? Weil du bist auch Papa geworden, richtig?
Genau, also ich bin jetzt, mein Sohn ist 2,5 auf jeden Fall.
Also noch zu jung für ein Journal.
Ja, zu jung für ein Journal auf jeden Fall mit. Vielleicht meine größte Glücksquelle gerade, aber auch mit einer meiner größten Learningsreisen. Also weil ganz viele Dinge im Thema Erziehung sind ultra kontraintuitiv für mich. Persönlichkeitsentwicklung, alles, worüber wir gerade reden, ist einfach so, da bewege ich mich seit 10 Jahren, da lese ich jedes Buch, jeden Podcast, das ist alles irgendwie intuitiv. Mhm. Und meine Annahme war dann, okay, Erziehung, da ist auch alles intuitiv, aber da sind so viele Dinge kontraintuitiv. Also zum Beispiel, wann setzt du Grenzen? Wie setzt du Grenzen? Darfst du die setzen? Was kann ein Kind machen? Was kann ein Kind nicht machen? Musste ich alles erst lernen oder lerne ich gerade? Bin ich immer noch dabei und bin ich auch noch nicht gut drin, also
challenge dich das Ganze auch.
Challenge mich total. Also wirklich, mein Sohn ist super witzig, hat aber auch total den starken Willen. Also da auch schon so eine kleine Challenge. Er weiß auch schon, wie man provoziert mit 2,5 und so weiter. Und manchmal ist es einfach, also der schafft es einfach mit seinen 2,5 Jahren, mich richtig zu provozieren. Also zum Beispiel irgendwie, er weiß ganz genau, dass man beim Essen nicht ein Wasserglas ins Essen reinpackt. Und das macht doch eigentlich total selten. Aber dann gibt es irgendwie Momente, da ist er so spielerisch drauf, da guckt er mich an, hält dieses Wasserglas, macht so und macht dieses Wasserglas einfach da rein. Und ich muss halt, natürlich muss ich in dem Moment denken, das ist kein Angriff gegen mich und so weiter, aber irgendwo habe ich auch, bin ich auch
diese Gefühle, die da plötzlich hochkommen.
Und das Gefühl ist halt irgendwie, du kleiner Fuzzi, nicht mit mir. Und dann, also das sind einfach so viele Challenges, das ist einfach nur ein Beispiel.
Aber es ist ja auch so schön zu sehen, ne, dass sie ja eigentlich genau dadurch ihre Persönlichkeit entdecken, also auch Grenzen lernen und so weiter. Und ich kann dir ungefähr genau die gleiche Story von gestern Abend von meiner Tochter erzählen, die halt einfach auch wirklich uns anguckt und einfach dabei den vollen Teller mit Essen auf den Teppich dreht, wo sie halt genau weiß, dass ich das hasse. Aber es ist halt einfach dieses Grenzen kennenlernen. Und ich finde, es fordert uns so krass heraus. Mhm. Also ne, gerade wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung befasst, finde ich gerade, dass die Kindererziehung, weil alles hat ja eigentlich mit uns selber auch wieder was zu tun. Ne? Was triggert uns da in diesem Moment? Ja. Aber ja, jetzt sind wir kurz vom Thema abgekommen. Ja.
Also kurz zu der Frage zurück mit dem Gutes tun. Ich nehme mal erstmal das mit dem Gutes tun kurz und dann erzähle ich einfach ein bisschen was zum Buch und auch zur Entstehung. Ich habe tatsächlich keine perfekte Lösung dafür, für dieses, für die Erklärung von Gutes tun, außer dafür Studien zu geben oder außer das Kindern einfach vorzuleben. Weil ich finde, deswegen habe ich es Paradoxon eben genannt, es ist vielleicht genauso wie mit der Dankbarkeit, vielleicht ist es die kontraintuitivste Wahrheit und die wichtigste gleichzeitig, die ich kenne. Dass je mehr du gibst, desto mehr bekommst du zurück. Das kann man nicht so richtig gut erklären. Außer du wirst halt ein bisschen spirituell und sagst, das sind Energien, die fließen und die fließen irgendwie zurück und so weiter. Aber willst du das einem Kind erklären? Das ist halt nicht so leicht. Und auch selbst einem Erwachsenen ist es schwer zu erklären, weil es nicht direkt ist. Es ist halt nicht, ich gebe dir das und du gibst mir das zurück, sondern vielleicht kommt 2 Tage später zurück. Vielleicht kommt es von jemand anderem zurück. Vielleicht kommt es eine Woche später zurück. Aber ich glaube, das muss man einfach vorgelebt bekommen. Mhm. Und man muss es einfach irgendwie im eigenen Leib erleben. Also ich glaube, viel mehr kann man gar nicht machen. Deine Kinder, du bist ja das größte Vorbild für deine Kinder. Wenn du die Wahl hast zwischen nett sein und schlau sein, muss man einfach immer das nett sein wählen, glaube ich. Ich glaube, das greifen die Kinder auf. Nichtsdestotrotz haben wir im 6-Minuten-Tagebuch für Kinder haben wir diese ganzen Themen einfach versucht, so spielerisch wie möglich aufzugreifen, weil ich glaube, das ist der Zugang, den du zu Kindern hast quasi. Also das ist so gedacht für Kinder von 5 bis 12. 12 ist ja schon so die Grenze, wo dann eher schon so die pubertären Widerstände manchmal kommen, wo man sowas dann vielleicht nicht mehr ausfüllen will. Aber die Kinder, viele Kinder, die es einfach nutzen, das Buch, feiern es deshalb so, weil es wie so eine kleine Schatzkiste für einen selbst gestaltet ist. Es gibt auch eine Tagesroutine, wo man quasi täglich ankreuzt, wie fühle ich mich gerade, auch mit einer negativen Emotion, einfach mal ein Bewusstsein zu entwickeln für Emotionen, dass auch negative Emotionen gut sind. Man schreibt auch immer auf, wofür man dankbar ist. Das ist die einzige feste Komponente. Kannst aber auch spielerisch machen, du kannst einfach das aufmalen oder sowas. Weiß nicht, dann steht da mal sowas, witzig ist, ich weiß nicht, dass dein Papa hat seinen Popel aus der Nase gezogen oder so. So fängt das halt an auf spielerische Weise. Und so ist auch das ganze Buch mit vielen Scherzen drin. Und du fragst dich zum Beispiel auch im Buch, was hast du Schweres gemacht? Was hast du daraus gelernt? Welchen Fehler hast du gemacht? Was war gut an dem Fehler? Also wir versuchen quasi so diese ganzen Sachen, die eigentlich in der Schule nicht beigebracht werden und wichtig sind für die emotionale Intelligenz und die mentale Balance, versuchen wir in dem Buch so ein bisschen beizubringen. Sofern das halt geht in einem 250-Seiten-Buch. Wir haben uns da auch Unterstützung geholt, weil wir ja selber nicht im Bereich Bildung arbeiten. Professor Dr. Fritz Schubert, der auch das Schulfach Glück gegründet hat, hat uns geholfen bei der Konzeption. Dr. Judith Mangelsdorf im Bereich positive Bildung und noch zwei andere Expertinnen. Und wir haben das auch bei 100 Kindern getestet, bis das Buch rauskam. Und das Feedback ist größtenteils einfach, dass die Kinder das einfach wirklich deshalb feiern, weil sie sich mit den Dingen auseinandersetzen können, die sie spannend finden, die ihnen gefallen. Das ist so ein bisschen so, die Energie von dem Buch ist eher so, du klappst es zu und das ist so meins. Das ist nicht für Mami unbedingt, außer die können noch nicht schreiben, dann füllen sie es mit den Kindern zusammen aus. Aber sobald sie schreiben können, ist das eher so, das ist meins. Das ist das, was für mich wichtig ist. Da gibt's keine Regeln, keine Grammatik, keine Rechtschreibfehler, keine Bewertung. Alles, was du da reinschreibst, ist deins. Wir erklären auch solche Begriffe wie Selbstliebe auf kindliche Art oder Dankbarkeit. Und es ist einfach nur so, dass sich das Kind schon früh auf das fokussieren kann, was einem selbst wichtig ist sozusagen, aber dass es auch versteht, dass es wichtig ist, einfach Gutes zu tun. Das ist so die Grundidee.
Mega schön. Hört sich super an. Werde ich jetzt direkt für Noah bestellen. Also das ist auf jeden Fall schön. Und ich glaube auch einfach, dass es in dem Gespräch ja eigentlich schon so toll herausgestochen ist, wie wichtig es ist, ne, die Gedanken auf etwas Positives zu fokussieren und sich selber nicht in so einem negativen Gedankenwusel zu hangeln oder eben auch diesen in Bezug jetzt auf das Business auch einfach so zu viele Dinge gleichzeitig machen zu wollen. Also ich finde den Ansatz total schön und ich finde es einfach auch so schön, dass wir einmal heute darüber so gesprochen haben, was deine Story ist, weil ich finde es immer wieder faszinierend, weil ich habe jetzt jahrelang in dem Buch geschrieben, ich kannte deine Story überhaupt nicht und wir haben jetzt über die tolle Business-Coachin Julia Derdinger auch uns jetzt erstmal so ein bisschen connected und das hat direkt für mich natürlich auch so einen ganz anderen Impact, wenn man so weiß, was dahinter steht. Und wir werden natürlich alles von euch in den Shownotes verlinken, auch deinen Podcast, den du hast, den 6-Minuten-Podcast. Dann aber hast du ja auch noch einen ganz tollen Newsletter, den ich auch abonniert habe. Den werden wir auch noch mal verlinken, den kann ich euch auch sehr empfehlen. Gut. Haben wir noch irgendwas vergessen, Dominik? Haben wir irgendwas, was dir noch einfällt, was noch ganz wichtig ist, was du noch irgendwie mitgeben möchtest? Irgendwas, was,
Für diejenigen, die gerade Schlafprobleme haben, wir haben das 6-Minuten-Schlaftagebuch das letzte volle Jahr entwickelt. Das war quasi unser größtes Projekt im letzten Jahr, wo wir einfach geschaut haben, wo sind die Studien aktuell da, was ist die Studienlage, was kann man durch tägliche Routinen machen, um besser zu schlafen. Da könnten wir jetzt eine Stunde lang drüber sprechen, aber das ist vielleicht auch nochmal spannend. Ich glaube einfach, also wir haben schon über die wichtigsten, ich habe ganz kurz über den Podcast auch drüber nachgedacht, vor dem Podcast drüber nachgedacht, was ist mir gerade wichtig. Manchmal sind es ja auch unterschiedliche Dinge zu unterschiedlichen Stadien im Leben. Glaubst du, diese beiden kontraintuitiven Messages, die finde ich, da muss man einfach mal drauf rumkauen und die muss man auch mal zulassen, weil die meisten Menschen, auch vor allen Dingen bei diesem, die sind beide eigentlich relativ nah beieinander. Je mehr du dankbar bist für das, was du hast, desto mehr kriegst du auch in Zukunft, was du haben kannst. Oder man kann es auch umformulieren, man kann sagen, wenn du dich immer auf das konzentrierst, was du nicht hast, wirst du letztlich auch nie genug haben. Wenn du dich auf das konzentrierst, was du hast, wirst du letztlich irgendwann auf jeden Fall genug haben oder das Gefühl haben, genug zu haben. Ich glaube, das muss man einfach mal, da muss man mal reingehen. Wenn ich das so sage, wenn man da Widerstand hat, dann kann ich einfach nur jeder Zuhörerin oder jedem Zuhörer sagen, geh da mal rein, weil dann ist das vielleicht dein größter Hebel überhaupt. Ich glaube, das ist der Punkt, wo alles anfängt. Die ganzen anderen Grundsätze und so, da kannst du, das kommt alles danach. Da fängt es an, dass du ein Gefühl dafür hast, dass das, was da ist, schon gut ist. Dass du ein Gefühl dafür hast, dass du geben kannst, wenn du eigentlich noch nicht so viel hast. Ich glaube, da fängt alles an. Man könnte auch sagen, einfach alles fängt bei dir an. Ist so ein bisschen dieser Kalenderspruch, aber am Ende des Tages ist es so.
Es ist so. Ja. Es ist definitiv so. Ja.
Man kann vielleicht sagen, es ist von Jordan Peterson angelehnt. Schau nicht auf den anderen Tisch, sondern schau auf deinen eigenen Tisch, dass du da erstmal Ordnung hast und fang da an. Ich glaube, das ist so die Hauptmessage, die ich momentan mit mir mittrage. Das ist immer mal wieder was anderes, aber ich glaube, das würde ich mit als wichtigste Message irgendwie mitgeben, weil da fängt alles an.
Ja, schön. Und wir haben ja vorhin ganz, ganz viel über Glaubenssätze gesprochen. Ja. Vielleicht müsst ihr irgendwann nochmal das 6-Minuten-Glaubenssatz-Journal machen. Schöne oder Idee, sowas. Weil ich ja auch immer so allen immer mitgebe. Wir haben ja lange vorhin auch darüber gesprochen, ne, dass ich das ja tatsächlich jeden Tag mache. Ich habe aber nur eine Notiz in meinem Handy, wo Glaubenssätze, also einfach die Notiz heißt Glaubenssätze. Cool. Und wann immer ich in Meetings sitze und mal wieder irgendwas von mir gebe, wo ich sage, boah, warum sage ich das so krass? Mhm. Oder auch vor allem mit meinen Kindern, ja, ne, dass ich dann halt wieder irgendwas so von mir gebe, wo ich sage, boah, das hat meine Mutter schon immer gesagt, ja, schreibe ich mir das tatsächlich auf und nehme das in mein nächstes Coaching mit. Mhm. Und das fände ich zum Beispiel auch nochmal einen total schönen Ansatz, dass man vielleicht auch nochmal diesen Impact von Glaubenssätzen in so einem Journal festhält, weil wir haben wir haben Millionen von Glaubenssätze und wir sagen jeden Tag unsere Glaubenssätze und da sind ganz, ganz, ganz viele ja gute dabei, aber eben auch ganz viele limitierende.
Ja.
Vielleicht ist das nochmal so ein Ansatz für das nächste nächstes Journal. Tausend Dank, dass du da warst, lieber
danke
Dominik.
Dir, ja. Und kriegen ja die Leute jetzt nicht viel von mit, aber danke auch für das schöne Gespräch vorher.
Sehr, sehr gerne.
Auf jeden Fall, die ganze Begegnung war sehr bereichernd für mich.
Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut.
Mich auch, danke.
Ich habe jetzt eben Dominik noch runter begleitet zur Tür. Wir nehmen das ja hier alles zu Hause bei uns unterm Dach auf. Und er hat wirklich etwas ganz Krasses gesagt. Er sagte zu mir, dass dieser Unfall, der damals passiert ist, rückblickend einer der besten Sachen ist, die in seinem Leben passiert sind, weil er sich menschlich vorher gar nicht richtig kannte und auch fast so nicht mochte. Und durch den Unfall und diese ganze Zeit, die er im Krankenhaus lag und so weiter, er eigentlich so seine Passion, sein Purpose in seinem Leben gefunden hat. Und das finde ich einfach wieder mal so interessant und beweist eigentlich auch mal wieder so, dass meine Theorie, dass alles, was in unserem Leben passiert und auch wenn es noch so schlimm ist, eigentlich immer etwas Positives mit sich bringt und auch irgendwie sein soll. Also aus allem, ja, kann man irgendwie was machen und er hat einfach ganz viel Energie, ganz viel Kraft daraus gezogen und so ein tolles Journal, so eine tolle Firma aufgebaut. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute auf diesem Weg. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Folge euch gefallen hat und auch inspiriert hat. Wenn ihr noch mehr dazu erfahren wollt, schaut einfach in unsere Shownotes rein. Ihr könnt uns zuschauen auf YouTube, da könnt ihr auch die Glocke aktivieren, dass ihr immer über die nächste, neueste Folge informiert werdet. Folgt uns auch sehr, sehr gerne über eure Lieblings-Podcast-App und ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Wünsche euch jetzt eine glowige Woche und bis dahin.